Ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer wieder von Sonntag, auch euch zu sehen. Das finde ich sehr schön. Wir haben den Psalm 39 oder einen Teil davon schon gehört. Wir wollen uns vor allem mit dem Vers beschäftigen, mit dem Vers 5 aus dem Psalm. Und das heißt: Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Mich fasziniert das, wie das Wort Gottes also mit wenigen Worten, also tiefe Worte kann ausdrücken. Und ich habe das überschrieben mit: Die Welt ist nicht genug. In dem Vers lesen wir dreimal eigentlich das Gleiche, aber in einer gewissen Steigerungsform. Zuerst heisst es: Mein Leben ist begrenzt. Okay, das ist halt so, gell, begrenzt. Und dann steigere ich: Die Erdentage sind kurz. Also es ist nicht nur begrenzt, sondern es ist noch kurz. Und dann der Hammer: Ich bin vergänglich. Vers 6 wird das noch ein bisschen weiter ausgeführt. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Das Leben, eine Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Ich finde das faszinierend, wie Gott so in der Kürze also etwas kann einfach auf den Punkt bringen. Und wir finden ganz viele Bilder in der Bibel, die das Leben als kurz beschreiben. Ich nenne noch ein paar andere. Es ist wie ein Windhauch und vorbei. Oder wie ein schneller Läufer und weg ist er. Du siehst ihn schon nicht mehr. Oder wie ein Atemzug und vorbei. Schnell wie ein verziehender Rauch. Ich habe schon auf ganz viele Bilder gehört, was das Leben ist. Die einen sagen, das Leben ist ein Zirkus, die anderen ein Puzzle, eine Symphonie, eine Reise, wenn ein Karussell wie immer schneller dreht, eine grosse Party, ein Wettrennen, ein Marathon. Ich würde gerne mal ganz kurz Zeit geben. Was hast du für ein Bild von deinem Leben? Was hast du für ein Bild vom Leben? Mach dir einfach mal kurz zu dem Gedanken. Das Bild verrät ganz viel über dich selber, wo du jetzt in deinem Kopf hast. Und tun doch mal die Kleingruppen über das austauschen. Was hast du für ein Bild vom Leben und was sagt das über dich persönlich aus? Eines ist sicher: Um das Beste aus dem Leben zu machen, sollten wir zwei Sachen beachten, nämlich: Das Leben ist im Vergleich zur Ewigkeit extrem kurz. Eine Handbreite. Und das Zweite: Das Leben auf dieser Erde ist nur vorübergehend. Also es bleibt nicht das Leben hier auf dieser Erde. Und darum lade ich euch ein, mit mir zusammen zu beten. Wir dürfen zwar nicht singen, aber ich glaube, beten dürfen wir durchaus. Und ich lade euch ein, beten wir noch zusammen nochmal den Psalm 39, Vers 5 bis 6. Das ist ein Gebet. Formulieren wir das gemeinsam. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Amen. In der Bibel wird das Leben als auch ein Aufenthaltsort mit der Fremde verglichen. Also wir leben in der Fremde. Und dass unser zukünftiges Daheim erst noch kommt. In 1. Petrus lesen wir: Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott oder vor ihm. Und in Philipper 3, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Als Christen haben wir eine Perspektive, die über das Leben ausgeht, über die wenigen Jahre, über die Handbreite. Unsere Identität leitet sich von der Ewigkeit ab, vom Himmel, und nicht so stark von der Gegenwart. Und die Tatsache, die lässt mich anders leben in dieser Welt. Dass das nicht das Letzte ist, dass das nur eine Handbreite ist und die Ewigkeit erst noch kommt. Also es geht mir nicht darum, dass ich möglichst alle Länder von dieser Welt bereist habe und einfach alles muss auskosten. Das ist etwas Schönes, Reisen, das finde ich super. Aber das ist nicht mein Hauptziel. Und ich muss auch nicht alle Restaurants in Effi und die besten Weine gekostet haben, dass ich sage, das Leben ist wertvoll gewesen. Es ist etwas Feines, die Restaurants auszukosten. Aber das ist nicht das Leben. Ich muss auch nicht die besten Klamotten haben und das beste Auto und die grösste Wohnung. Das ist nicht das Leben. Und man könnte jetzt fortfahren, was unser Herz ab und zu so begehrt. Und wir denken, das muss ich noch haben. Das ist Louis hat einmal festgestellt, alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Alles, was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. Der Paulus hat das so ähnlich formuliert. Im 2. Korintherbrief. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und das ist gar nicht so einfach, oder? Weil das, was wir sehen, das steht uns vor Augen und das scheint uns wichtig zu sein. Und der Paulus sagt gerade, vergiss es, das, was du siehst, das ist vergänglich. Das Unsichtbare wird das Ewige sein, das, was für immer bleibt. Vielleicht fragst du dich, ja, was sehe ich denn jetzt auf dieser Erde? Wenn das Wichtige und das Richtige erst noch kommt, dann könnten wir eigentlich abtreten, oder? Wir kennen unser Leitbild, darin stehen ein paar ganz wichtige Aufträge, für was wir da sind auf dieser Erde. Aber ich möchte gar nicht auf die eingehen jetzt. Ich möchte ein paar andere Aspekte herausheben, die Gott in seinem Wort zeigt. Der erste Aspekt, den ich herausheben möchte, ist, das Leben ist eine Bewährungsprobe. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist. Das ist nicht so oft das Thema in den Predigten. Aber das Thema Bewährung kommt ganz, ganz viel vor in der Bibel. Gott lässt seine Kinder im Charakter wachsen, im Gehorsam, im Glauben. Wir werden auf die Probe gestellt, quasi wie vorbereitet auf die Ewigkeit, könnte man sagen. Und Worte wie Versuchung, Bewährungsprobe, Reinigung und Prüfung kommen in der Bibel etwa 200 Mal vor. Unglaublich, oder? 200 Mal geht es um Bewährung und Prüfung und so weiter. Und das fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an. Ich zähle ein paar Beispiele auf. Adam und Eva. Bewährungsprobe, was ist es gewesen? Ein Baum, eine Frucht. Esset nicht von, ich gebe euch alles andere, aber von dem esset nicht. Bewährungsprobe. Wir wissen, was die Menschen gemacht haben. Der David hat die meisten von seinen Bewährungsproben bestanden. Außer zwei. Ehebruch und Mord. Bewährungsprobe, nicht bestanden, schuldig. In der Bibel finden wir auch ganz viele Menschen, die diese Herausforderungen bestanden haben. Ich denke an Abraham, das ist für mich so die extremste Bewährungsprobe. Er hat seinen Sohn opfern, zum zeigen, ich vertraue dir Gott. Und Gott hat dann im letzten Moment das Vorhaben unterbrochen. Bestanden. Der Jakob hat für seine Rahel 7 Jahre gedient, dann haben sie einem anderen untergejubelt und dann hat er nochmals 7 Jahre müssen warten, bis er seine Rahel können heiraten. Also heute können ja manchmal die Leute nicht einmal 2 Wochen warten, oder, bis sie miteinander ins Bett gehen. Der hat 7 Jahre nochmals warten müssen. Und hat es bestanden. Oder ich denke an Josef. Wie viel Unrecht hat der Josef erlebt und mit Gottes Hilfe hat er die Bewährungsproben bestanden. Unglaublich, oder? Was der durchgemacht hat. Und das ganze Buch Daniel ist ein einziges Buch von Bewährungsproben. Der Daniel und seine Kollegen haben eine Bewährungsprobe nach der anderen müssen bestehen. Und in dieser Aufzählung darf natürlich der Hiob nicht fehlen. Der Hiob, der alles verloren hat, sein Besitz, seine Familie, seine Gesundheit, was er noch hatte, das Leben. Und das wollte er fortrühren. Er war müde des Lebens. Aber er hat Bewährungsprobe bestanden, hat an seinem Gott festgehalten und Gott hat ihm alles mehrfach zurückerstattet. Ich finde es so spannend, was wir für Geschichten in der Bibel haben. Also aus dem Leben raus, das ist fantastisch, oder? Das musst du wieder mal lesen. Vielleicht gerade mal unter dem Aspekt Bewährungsprobe. Wie sind die Menschen mit dem umgegangen? Und unser Charakter entwickelt sich und zeigt sich gerade in diesen Herausforderungen. Wie reagieren wir, oder? Wir könnten sagen, wir werden von Gott ständig auf die Probe gestellt. Und Gott schaut, wie wir reagieren in diesen schwierigen Herausforderungen. Und Gott achtet sogar auf Kleinigkeiten. Gott schaut, ob ich jemandem die Tür aufmache. Oder ob ich denke, ah, der kann selber schauen hinter mir. Oder ob ich den Abfall auflese, der am Boden liegt. Oder ob ich denke, ah, es liegt so viel Abfall rum, spielt ja keine Rolle. Für das haben wir irgendwelche Leute angestellt bei der Gemeinde. In meinem Leben habe ich gemerkt, dass Gott mein Glauben durch Probleme, durch Hoffnung, durch den Umgang mit Besitz, durch liebe Menschen mich immer wieder auf die Probe stellt. Und ich muss gestehen, ich habe schon ganz viele Mal versagt. Probe nicht bestanden. Wieder David. Probe nicht bestanden. Aber ich habe gemerkt, dass Gott durch die Proben mich verändert hat. Meine Frau hat mal gesagt, wenn ich dich als 14-, 15-Jähriger gekannt hätte, dann hätte ich dich niemals genommen als Freund. Es ist so, dass es halt manchmal zwei Schritte vorwärts geht und einer wieder retour. Aber immerhin, einer ist vorwärts gegangen, oder? Das ist schon mal gut. Gell, nicht, dass mich das vor Gott gerechter machen würde. Gerecht bin ich allein durch Jesus Christus. Er ist für mich gestorben, er hat mich gerecht gemacht. An dem liegt es nicht. Aber ich werde viel angenehmer für mein Umfeld. Für meine Frau zum Beispiel. Oder für meine inzwischen erwachsenen Kinder. Oder für die Nachbarn. Oder auch für euch. Ich bin für euch nicht immer nur eine Prüfung. Manchmal bin ich vielleicht sogar eine Ermutigung. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns keine Bewährungsproben schickt, die unsere Kraft übersteigen. Das haben Sie sicher auch schon gelesen, im 1. Korinther 10. Jetzt muss ich gerade schauen, wann ich da bin. Da haben wir es. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Ich finde das faszinierend. Gott verspricht uns, er wird uns nie eine Prüfung hineinführen, die wir nicht bestehen können. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und dazu noch etwas glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt. Wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Also warum sind wir noch auf dieser Welt? Das Leben ist eine Bewährungsprobe. Wir entwickeln unseren Charakter. Denk das nächste Mal dran, wenn so eine unangenehme Situation kommt. Und die kommt ja immer wieder, oder? So mühsame Situationen. Es ist eine Bewährungsprobe. Etwas Zweites, das zweite Bild, das wir in der Bibel auch finden, ist, dass Leben ist eine Leihgabe. Unsere Zeit, unsere Energie, unsere Kraft, unser Besitz, alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Psalm 24, Vers 1. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Also wir alle, wir gehören Gott. Wir sind sein Besitz, sein Eigentum. Und in 1. Korinther 4, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Alles ist ein Geschenk. Fantastisch irgendwie, oder? Und die Aufgabe der ersten Menschen war, das Geschenk, das Gott ihnen gegeben hat, zu verwalten und zu bebauen und zu bewahren. Das ist der Auftrag, den er uns gegeben hat. Weil alles Gott gehört, soll man das, was wir anvertraut gekriegt haben, gut verwalten. Sinnvoll nutzen. Als Familie haben wir vor vielen Jahren einmal ein Wochenendgeschenk gekriegt in Paris. Also jemand hat uns in Paris eingeladen. Zu sich heim. Wir haben die Leute nicht sehr gut gekannt. Eine riesige Altbauwohnung, etwa 300 Quadratmeter, in der Nähe vom Eiffelturm. Und als wir angekommen sind, ist die Gastgeberin mit uns durch die Wohnung gelaufen. Hat uns alles gezeigt, inklusive Kühlschrank. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen uns jetzt etwas sagen. Sie und der Mann haben das Angebot von einem Ferienhäuschen gekriegt. Sie sind weg bis Wochenende. Da ist der Schlüssel. Kaum ist sie aus dem Haus raus gewesen, haben wir uns gefreut und wir sind aufs Ehebett gegangen und sind rumgegumpt und haben gejubelt und im Gang haben wir Fußball gespielt mit den Kindern und so und den Kühlschrank haben wir leer geräumt und alles gegessen und das Geschirr auch stohlen, dass sie auch noch etwas haben, wenn sie zurückkommen von uns. Nein, natürlich nicht, oder? Wir haben eine riesen Freude gehabt. Aber wir haben die Wohnung behandelt, als wäre es unsere eigene. Wir haben geschaut, dass wir keinen Dreck hinterlässt. Wir haben alles aufgeräumt. So, als wären wir nie da gewesen. Fußball gespielt im Gang haben wir. Aber mit so einem ganzen weichen Ball. Ist nichts kaputt gegangen. Naturschutz und Bewahrung von der Schöpfung ist durchaus etwas, was uns Christen angeht. Es ist Gottes Schöpfung. Und wir haben hier einen Auftrag. Wir dürfen die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, brauchen, auch verbrauchen. Die Welt wird eh vergehen. Aber ich glaube, wir sollen es nicht mutwillig kaputt machen. Weil es Gott gehört, verdient es unsere Fürsorge und unsere Sorgfalt. Ich mache einen kleinen Sprung. Übrigens, viele Menschen haben gesehen, dass gerade der Umgang mit Geld eine Bewährungsprobe ist und gleichzeitig auch eine Leihgabe. Gott braucht unsere Finanzen nicht, aber wir lernen durch die Finanzen auf Gott zu vertrauen. Im Lukas 16 lesen, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon, das Geld, nicht treu sein, wie wird euch dann das wahre Gut anvertraut? Gott macht da eine Aussage zwischen Geld und geistlichem Leben. In unserer Gesellschaft ist oft so, Geld ist profan und dann das geistliche Leben, das ist Singen und Beten und Predigt hören, ich weiß nicht was. Und Gott macht es ganz anders. Gott sagt, der Umgang mit dem Geld, das ist das Geistlichste, was du machst auf dieser Erde. Das habe ich dir anvertraut. Wie du mit dem umgehst, Das ist eine geistliche Frage. Das ist nicht profan, weltlich, irdisch. Und ich schlage hier eine Brücke zu einer Predigt, die ich ziemlich genau vor einem Jahr gehalten habe. Wisst ihr noch das Thema? Das Thema lautet geistlich stark werden im Jahr 2020. Geistlich stark werden im Jahr 2020. Und ich habe drei Verhaltensweisen euch aufgezeigt, wie ihr geistlich stark werden könnt. Habt ihr die praktiziert? Ich möchte sie noch mal kurz nennen. Nimm dir jeden Tag Zeit mit Gott. Triff dich regelmäßig mit Menschen, die auch an Gott glauben. Und das Dritte, gib regelmäßig den Zehnten ins Reich Gottes. Drei Verhaltensweisen, die dich geistlich wachsen lassen. Ich bin geistlich gewachsen. In dem Jahr 2020. Gott hat mich x-mal getestet. In all diesen drei Bereichen. Auf die Probe gestellt. Und meistens habe ich bestanden. Es wäre spannend, eure Erlebnisse zu hören. Eure Erfahrungen. Sind ihr geistlich gewachsen? Es hat viel Grund gegeben zum geistlich wachsen. Die ganze Corona-Situation ist ein super Booster zum geistlich wachsen. Das ist ein absoluter Booster. Den haben wir uns nicht ausgesucht. Aber dort zeigt sich dein Glaube, wie du mit dem umgehst, mit Corona. Ich möchte noch zu einem letzten Punkt kommen. Warum sind wir auf dieser Erde? Weil dein Leben eine Botschaft ist. Dein Leben ist eine Botschaft. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, lesen wir: Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Du und ich, wir sind Botschafter an Gottes Stadt. Gott will dich brauchen, dass Menschen umkehren. Ist das nicht fantastisch? Das kannst du im Himmel einmal nicht mehr machen. Dann musst du keinen mehr zur Umkehr rufen. Das ist vorbei. Aber jetzt bist du an Gottes Stadt und er ruft durch dich Menschen zur Umkehr. Und Jesus, Paulus und wie sie alle heißen, sind uns so vorangegangen. Und unser Leben, das alleingab ist, dient dazu, dass andere Menschen gerettet werden. Das ist doch fantastisch. Ich weiß, so ein Leben ist nicht immer einfach. Der Paulus ist mehrmals ins Gefängnis gekommen. Er ist mehrmals fast umgebracht worden. Die Johannes der Täufer haben sie umgebracht, weil er ethische Werte vertreten hat gegenüber der Regierung. Haben sie ihm den Kopf abgehauen. Das ist krass. Das ist nicht einfach. Ich zitiere den Weltverfolgungsindex. Nach aktuellen Schätzungen sind in den 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millionen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu Christus bekennen. 260 Millionen. Open Doors schätzt, dass ca. 4'000 Christen pro Jahr umgebracht werden, weil sie an Jesus glauben. Und das ist jetzt nicht in den Kriegsgebieten. In den Kriegsgebieten schätzt man, dass über 100'000 Christen pro Jahr umgebracht werden. Aber 4'000 Menschen werden einfach, weil sie sagen, ich glaube an Jesus, umgebracht. Liebe Zuhörer, unsere Sehnsüchte auf dieser Welt werden niemals ganz erfüllt werden. Und ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, wenn unsere Sehnsüchte, wo das Leben mit sich bringt, gestillt würde, dann hätte man keine Sehnsucht mehr nach Gott. Und ich glaube, Gott will gar nicht alle unsere Sehnsucht stillen. Wir würden das Wesentliche aus den Augen verlieren. Wir sind für viel mehr geschaffen. Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. In Gottes Augen sind nicht das die grössten Glaubenshelden, die sich Reichtum angehäuft haben, die Erfolg haben, die viel geleistet haben, sondern sind diejenigen, die die Herausforderungen mit Gottes Hilfe bestanden haben. Ihm treu geblieben sind, weil Gott ist treu. Und die Bibel sagt über so Helden im Hebräerbrief Kapitel 11, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hat, dann noch nicht eingetroffen war. Gott hat ihnen Verheißungen gegeben, Abraham, Mose und wie sie alle heißen. Und sie sind bis zu ihrem Tod nicht eingetroffen. Und trotzdem haben sie Gott vertraut. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, eine kurze Geschichte von einem Missionar, der aus dem Ausland wieder zurückgereist ist, nach Amerika, auf dem Schiff. Und auf dem Schiff war zufälligerweise auch der Präsident von Amerika. Und als sie einlaufen in den Hafen, ist ein riesiges Zeugs. Eine Kapelle gespielt für den Präsidenten, der rote Teppich haben sie ausgerollt, die Leute haben gewunken mit Fähnchen und so. Ist heute alles ein bisschen anders in Amerika, ich weiss. Aber damals war das so. Und der Missionar ist ganz gedückt von dem Schiff gelaufen. Kein Mensch hat sich um ihn gekümmert. Und er war voll frustriert. Und hat sich bei Gott beklagt. Niemand kümmert sich um mich. Keiner hat Interesse an mir. Und Gott hat ihn liebevoll daran erinnert, du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Liebe Geschwister, liebe Gäste, die Welt ist nicht genug. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in dieser Welt nicht allein lässt, aber dass du uns auch deutlich machst, das Leben ist kurz, das Leben ist eine Handbreite, die geht so schnell vorbei. Und wir freuen uns auf etwas viel Größeres. Wir haben eine Hoffnung, eine Zukunft. Und das Sichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare ist ewig. Danke für die Tatsachen. Danke für die Hoffnung, für den Ausblick. Und ich freue mich, dass du uns nicht über unsere Maß in Versuchungen geraten lässt. Dass du uns hilfst, die Bewährungsprobe zu bestehen, dass du da bist durch deinen Geist und in uns lebst. Und die nächsten Proben kommen bestimmt. Ich sehe sie schon am Horizont. Und ich bitte dich, hilf du uns, die zu bestehen. Mit deiner Hilfe und mit deiner Kraft. Amen.